Deutschlandfunk, das war der Tag.
Errichten wir ein mächtiges, ein souveränes und ein humanistisches Europa. Ganz nach unseren Devisen: Einigkeit, Recht, Freiheit, Liberté, Égalité, Fraternité.
Emmanuel Macron war das, der französische Präsident, heute in Dresden. Er hat da in seiner Rede auch einige Sätze auf Deutsch gesprochen und dafür viel Beifall bekommen. Wir hören gleich mehr zum Tag 2 dieses Staatsbesuchs und fragen nach, ob so ein Besuch mehr ist als nur Symbolik auf sehr hohem Niveau. Außerdem Themen heute: die Kritik an Israel nach dem Angriff auf Rafah und warum die Pflegeversicherung auf eine Haushaltskrise zusteuert. Sie hören das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der französische Präsident also zu Besuch in Deutschland am Tag 2 dieses Staatsbesuchs. Es gibt vermutlich schwierigere Gäste für einen deutschen Bundeskanzler. Der Austausch zwischen den beiden Ländern ist seit Jahrzehnten intensiv. Große Streitthemen werden normalerweise zügig abgeräumt, auch wenn sich Kanzler und Präsident vielleicht persönlich gerade nicht so gut verstehen. Und trotzdem hat auch dieser Besuch von Emmanuel Macron etwas Unvorhersehbares, eben weil dieser Präsident immer wieder bei seinen Auftritten verblüfft und weil er so viele Menschen anzieht. Beobachtungen aus Sachsen dazu von Beate Dietze.
Hubschrauber kreisen am Himmel. An der Straße vor dem Moritzburger Jagdschloss warten rund 200 Menschen an der weiträumig abgesperrten Straße, um einen Blick auf den französischen Präsidenten zu erhaschen. Doch Macron lässt auf sich warten, trifft schließlich mit einer guten Stunde Verspätung ein. Der Grund ist nicht bekannt. Aus Zeitnot findet das Treffen mit Vertretern der regionalen Bevölkerung parallel zum Mittagessen statt. Die Gesprächsrunde wird auf einen Fototermin und einige wenige Fragen eingedampft. Anja Fritz, Besitzerin eines Weinguts in Meißen, kann trotzdem mit dem Präsidenten reden.
Ich war eine der Glücklichen. Ich habe ihn begrüßt im Namen von 80 Winzern, die hier in Sachsen Wein machen. Und habe ihm erzählt, dass wir auch zwei Franzosen haben, die hier sind, Wein machen. Und da hat er gefragt, naja, was machen die denn hier für Wein in Sachsen? Und dann habe ich gesagt, ja, ist eine ganz kleine Rarität. Ja, jede 500. Flasche deutschen Weins, die kommt halt aus Sachsen.
Nächster Punkt im straffen Präsidentenprotokoll ist der Besuch im Fraunhofer Institut in Dresden. Dort spricht Macron mit den Wissenschaftlern über künstliche Intelligenz und die europäische Mikrochip-Industrie. Dann geht's im Eiltempo weiter ins Stadtzentrum. Auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche haben sich mehrere tausend junge Menschen versammelt, darunter Schüler aus Frankreich, Polen und Tschechien. Gemeinsam feiern sie das Jugendfest mit dem klangvollen Namen Fête de l'Europe. Höhepunkt ist die Rede des französischen Präsidenten. Macron spricht teilweise auf Deutsch, die Menge jubelt und applaudiert.
Heute, als erster französischer Präsident seit der Wiedervereinigung hier in Dresden, vor Ihnen zu sprechen. Es berührt mich sehr. Es ist eine Ehre für mich als Franzose und Freund von Deutschland, aber auch für mich als überzeugter Europäer.
Europa sei ein Garant für Frieden. Macron sichert der Ukraine weiter Unterstützung zu. Es gebe keinen Frieden, wenn die Ukraine kapituliere. Russland bedrohe auch die Sicherheit der EU, so Macron. Mehr als eine halbe Stunde spricht der Präsident. Es soll auch ein Weckruf an die Jugend sein, zur Europawahl in 2 Wochen zu gehen. Da nimmt der Präsident das Bad in der Menge. Die Menschen sind begeistert.
Also ich fand das wirklich geil, dass Emmanuel Macron hier in Dresden war.
Also ich fand es auch sehr gut. Ich fand es auch schön, dass er nochmal auf diese deutsch-französische Freundschaft eingegangen ist. Auch nochmal schön für die Jugend. Und auch generell hat er sehr viele wichtige Themen angesprochen, die nicht nur für Deutschland wichtig sind, sondern für ganz Europa.
Ich fand ihn sehr europäisch. Und dass sich dieser Franzose jetzt mal so richtig tolle für die Demokratie und für Europa eingesetzt hat.
Bis in den Abend hinein feiert die europäische Jugend vor der Frauenkirche, die durch die Zerstörung und den Wiederaufbau weltweit zu einem Symbol für Toleranz und Frieden geworden ist. Macron und seine Frau Brigitte übernachten in der Landeshauptstadt und setzen morgen ihren Besuch in Münster fort.
Emmanuel Macron und sein Auftritt heute in Dresden, Beate Dietze berichtete. Und am Telefon ist die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer. Sie hat sich intensiv mit dem deutsch-französischen Verhältnis befasst und ist außerdem Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung. Schönen guten Abend, Frau Schwarzer.
Guten Abend, Herr Armbrister.
Frau Schwarzer, was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie den französischen Präsidenten da so in der Menge stehen sehen, wie er Deutsch spricht?
Emmanuel Macron hat gesagt, dass ihn die Chance berührt, dass er in Dresden sprechen darf. Und mir ging es ehrlich gesagt genauso, als ich ihm zugehört habe. Das ist ein sehr symbolträchtiger Ort. Es ist ein symbolträchtiger Zeitpunkt und auch ein politisch hoch wichtiger Zeitpunkt. Es sind weniger als 2 Wochen bis zur Europawahl am 9. Juni. Und Emmanuel Macron hat ein flammendes Plädoyer für ein stärkeres Europa gehalten. Und das sind aus seiner Sicht keine leeren Worte, denn er teilt ja auch seine Analyse, wie es um die Europäische Union heute steht und wie wichtig sie ist. Und deshalb war das ein ganz starker Auftritt mit sehr vielen wichtigen Botschaften, die auch eine Antwort aus Deutschland brauchen.
Kann er denn mit diesen Worten, mit diesen Botschaften eigentlich nicht nur die Menschen erreichen, die ihn und die EU sowieso ganz toll finden?
Wir sind in einer Zeit, wo Europa neu begründet werden muss, und zwar in die Zukunft hinein und nicht mehr nur aus der Vergangenheit heraus. Und da sind konkrete Vorschläge, wie wir uns in einer immer komplexeren und konfliktreicheren Welt behaupten können, meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig. Man sieht jetzt gerade im Europawahlkampf, dass viele Parteien eigentlich eine Scheu zeigen, die großen Themen anzugehen und konkrete Vorschläge zu machen. Und das hält er ganz anders. Und damit guckt er nicht nur auf den Wahltag, sondern er beginnt im Grunde schon, die künftige politische Agenda der Europäischen Union mitzudefinieren. Denn die Staats- und Regierungschefs verabschieden gemeinsam in den nächsten Wochen sogenannte Leitlinien für die nächsten 5 Jahre für die neue Europäische Kommission, die ins Amt tritt. Und da sind natürlich zum einen eine realistische Ausgangsanalyse gefragt, aber dann auch Vorschläge, wie es mit Europa weitergehen kann und was die Prioritäten sein sollen. Und da hat er einiges Konkretes im Bereich der Verteidigung, des Budgets und auch der Wirtschaftspolitik gesagt.
Können Sie uns da mal ein Beispiel nennen?
Er hat zum Beispiel gesagt, dass Europa seine Autonomie, wie er das nennt, wir in Deutschland nennen es europäische Souveränität, so steht es auch im Koalitionsvertrag, verbessern muss. Das heißt also, Europa muss sich selber stärken und sich stärker auf sich selbst verlassen können. Und er macht das unter anderem fest an der Tatsache, dass wir uns nicht dauerhaft auf die amerikanische Unterstützung für die Ukraine in dem Maße verlassen können, wie es im Moment der Fall ist. Er spricht auch über die Notwendigkeit, in der Verteidigung stärker zusammenzuarbeiten, eine europäische Verteidigungsindustrie aufzubauen. Und er sagt auch, dass das europäische Wirtschaftsmodell, das sehr stark unter Druck steht durch den Protektionismus in den USA und auch in China, dass es sich neu aufstellen muss. Denn wir mit unserer Haltung geraten zunehmend unter Druck. Und er wird da sicherlich auch mit der Bundesregierung jetzt in dem morgen stattfindenden Treffen des Ministerrats, des deutsch-französischen Ministerrats, auf diese Punkte dann konkret eingehen wollen.
Jetzt ist dieser Mann ja, Emmanuel Macron, ein Präsident, der das wirklich sehr gut kann, Reden halten. Sie haben auch jetzt einige Konzepte genannt, die er da vorgetragen hat. Kann er die denn eigentlich in die Praxis umsetzen oder ist er nicht eher nur ein Mann des Wortes?
Alleine kann er davon gar nichts umsetzen, aber im Moment ist eben die Phase, wo im Grunde jede Regierung für sich überlegt, welche Prioritäten sie in die Diskussion über die gemeinsame europäische Agenda einbringt. Und mit so einem öffentlichen Auftritt verleiht er den Positionen, die er dann auch im Vertraulichen und hinter verschlossenen Türen des Europäischen Rats teilt, mehr Gewicht. Er braucht aber natürlich die Zustimmung der anderen Staaten. Aber das ist der Beginn einer Unterhaltung. Und die hat er mit großer Werbe an der Sorbonne gestartet. Das hat viele Reaktionen nach sich gezogen. Einige Politiker aus ganz anderen europäischen Ländern haben Teile seiner Ideen bereits aufgegriffen. Und so hat er eine Diskussion angestoßen, die jetzt in den nächsten Wochen fortgeführt werden muss. Aber am Ende braucht er natürlich zum einen den Konsens der anderen Staats- und Regierungschefs und die Frage, wie können diese Prioritäten, die da gesetzt werden, auch finanziert werden.
Was schätzen Sie denn, wie viel Konsens wird es da geben im Zusammenspiel mit der Bundesregierung? Kann er da oder muss er da vielmehr einige überzeugen in den kommenden Tagen?
In einigen Punkten sicherlich. In Deutschland wird beispielsweise der Zustand des europäischen Wirtschaftsmodells anders gelesen. Frankreich hat eine andere Vorstellung, wie Industriepolitik aussehen soll, wie man den Standort schützen soll, wie man Unternehmen schützen soll, wie man sie auch staatlich unterstützen soll. Das sind traditionelle Unterschiede, die aber fortleben, trotz der bereits weit fortgeschrittenen Wirtschaftsintegration in Europa. Darum wird es sicherlich gehen zwischen Deutschland und Frankreich. Denn wenn sich diese beiden Staaten, die zusammen fast 50% des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone ausmachen, da uneins sind, dann verpassen wir die Chance, uns wirtschaftspolitisch stärker aufzustellen.
Wenn wir uns mal angucken, wie es mit der Ukraine aussieht oder mit der Unterstützung für die Ukraine, dann sehen wir da ja auch dieses Muster. Deutschland tut im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern eine Menge, macht aber vielleicht nicht so viele Worte daraus, während Emmanuel Macron immer wieder mit Forderungen für Schlagzeilen sorgt. Gleichzeitig ist sein Land ein Land, das relativ wenig an Unterstützung liefert. Gibt es da einen Dissens zwischen den beiden Regierungen oder macht sich da Unmut breit?
Ja, und der Bundeskanzler hat Frankreich ja öffentlich auch schon aufgefordert, dass es mehr tun muss, sowohl im Bereich der Finanzhilfen für die Ukraine als auch in konkreten militärischen Lieferungen. Deutschland allein leistet etwa 50% all dessen, was die Europäische Union gemeinsam macht. Das ist gut und richtig aus deutscher Sicht, aber langfristig, gerade falls die Amerikaner sich zurückziehen aus der Unterstützung der Ukraine oder diese abschwächen, muss Europa gemeinsam mehr tun. Interessanterweise hat Emmanuel Macron die vielleicht kritischere Analyse der Lage im Moment, und er hat ja auch über das Thema französische Bodentruppen als Möglichkeit in der Ukraine gesprochen, also um dieses Szenario nicht ganz auszuschließen, hat er das zweimal gesagt, ohne dass da irgendetwas konkret ist. Also scheint es doch im Analyseansatz ähnlich zu sein, wenn nicht sogar noch klarere Worte bei dem französischen Staatspräsidenten. Aber in der Tat, im Moment leistet Deutschland mehr und zu Recht wird auch der Druck auf Frankreich weiter wachsen, dass Frankreich selbst mehr tut.
Daniela Schwarzer war das, live hier bei uns im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk, Politikwissenschaftlerin und Vorstandsmitglied bei der Mertelsmann Stiftung. Frau Schwarzer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
23 Uhr und 23 Minuten. Und wir gehen auf das nächste Thema. Der Krieg im Gazastreifen. Er sorgt seit Monaten für internationale Kontroversen. Viele Länder, auch enge Verbündete, kritisieren das israelische Vorgehen und die heftigen Angriffe, die auch Tausende von zivilen Opfern in und um Gaza fordern. Seit gestern Abend nun wieder weltweites Entsetzen nach dem israelischen Angriff auf ein Lager mit Zeltunterkünften in Rafah. Mindestens 45 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Julio Segador.
Es sind dramatische Bilder, die die TV-Agenturen aus Rafah veröffentlichen. Ein Flammeninferno, in dem Retter versuchen, Überlebende zu bergen. Auf den Bildern sind viele Leichen zu sehen. Im arabischen TV-Sender Al Jazeera beschreibt ein Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist, die Situation, als die Bomben im Flüchtlingszeltlager Tal al-Sultan im Nordwesten von Rafah einschlugen. Wir saßen da und dann kam ein Feuergürtel auf uns zu, überall auf dem Zeltplatz. Alle Zelte in Tal al-Sultan brannten nieder. Die Leute schmolzen regelrecht. Ich kann kaum noch reden. Unsere Nachbarn im Zeltlager wurden direkt getroffen. Gott ist mein Zeuge. Das israelische Militär bestätigte den Luftangriff, sprach aber davon, dass das Ziel eine Hamas-Kommandozentrale gewesen sein soll. Der Angriff sei gegen legitime Ziele und im Einklang mit internationalem Recht durchgeführt worden, erklärten die israelischen Streitkräfte, mit präziser Munition und auf der Grundlage genauer Geheimdienstinformationen. Das bestreiten Vertreter der Hamas. Ismail al-Tawabta, der Direktor der von der Hamas geführten Medienzentrale in Gaza, spricht von einem fürchterlichen Massaker unter Flüchtlingen. Die israelische Besatzungsarmee hatte dieses Gebiet als Sicherheitszone ausgewiesen und die Bürger und die Vertriebenen dazu aufgerufen, sich in diese Sicherheitszonen zu begeben. Als sie in diese Gebiete flohen, verübte die israelische Armee dieses Massaker. Im israelischen TV bezweifeln Experten, dass das israelische Militär grundsätzlich in Kauf nimmt, bei den Bombardements Zivilisten zu gefährden. Jorah Eiland, der frühere nationale Sicherheitsberater des Landes, weist diesen Vorwurf im Israel-Radio zurück. Im Gazastreifen gibt es 2 Millionen Bürger, darunter sagen wir 40.000 Kämpfer. Das ist ein Verhältnis von 50 zu 1. Auf jeden Terroristen kommen 50 Bürger. Würden wir schießen, ohne zu unterscheiden oder ohne auf zivile Opfer Rücksicht zu nehmen, dann hätten wir ein Verhältnis von 50 toten Zivilisten auf jeden Terroristen. Aber das tatsächliche Verhältnis liegt ja wohl bei 1 zu 1. Nach dem Luftangriff hat sich nun auch Israels Ministerpräsident Netanyahu dazu geäußert. Während einer Rede in der Knesset, dem israelischen Parlament, sprach der Premier wörtlich von einem tragischen Fehler. Der Fall werde nun untersucht, das sei die Politik Israels. Jeder Unbeteiligte, der getötet werde, sei eine Tragödie, so Netanyahu. Das israelische Militär veröffentlichte unterdessen eine Karte von Rafah, aus der hervorgehen soll, dass sich der Luftangriff nicht in einer sogenannten humanitären Zone ereignet habe. Das Militär warf der Hamas in diesem Zusammenhang vor, zu lügen.
Julio Segador berichtete, die Menschen in der Ukraine sind nach über 2 Jahren Krieg so einiges an Leid und auch einiges an Luftangriffen gewöhnt. Aber der russische Angriff am Wochenende auf ein Einkaufszentrum in Kharkiv im Nordosten des Landes, dieser Angriff kam trotzdem für das Land wie ein Schock. Die gesamte Region steht seit Wochen unter Dauerbeschuss. Welche Folgen das hat, das beleuchtet Andrea Beer.
Bleich, verweint, verzweifelt. So stehen sie vor dem zerstörten Einkaufszentrum in Kharkiv. Angehörige, die seit dem russischen Angriff am Samstag jemanden vermissen. Auch für diese junge Frau im roten Kapuzenpullover ist es der reinste Albtraum. Ich suche meine Mutter und meine Schwester. Mein Vater hat es geschafft, rauszukriechen. Ich war gerade auf der Toilette und als ich rauskam, war überall Feuer. Ich denke, es war nicht möglich, das zu überleben. Er war dort und hat sie gesehen, ergänzt ihr Freund. Sie lagen dort. Gelbe Bagger fahren große, verbogene Metallstücke aus der schwarz ausgebrannten Halle des getroffenen Einkaufszentrums. Die mehr als 200 Beteiligten vom Katastrophendienst fahren die hohen Brandschuttberge und den Müll im Innern auch mit Schubkarren hinaus. Die kantigen Trümmer werden akribisch durchsucht und wie immer später analysiert. Das ermöglicht konkrete Rückschlüsse auf die tödlichen Waffen, die Russland abgefeuert hat. Unterdessen bringt Anna Uschkova, der jungen weinenden Frau, etwas zu trinken. Die blonde Polizistin ist vom psychologischen Dienst. Die Menschen, die hier nach ihren Angehörigen suchen, sind in einem sehr schwierigen psychologischen und emotionalen Zustand. Sie stehen unter Druck und dem Eindruck von Verlust, Trauer und Erschöpfung. Sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen und machen sich Sorgen um ihre Lieben, die sie nicht finden können. Bei der Explosion seien die Menschen verbrannt und ihre Körper auseinandergerissen worden, so der Leiter der Ermittlungen der Polizei, Serhii Bulvinov, am Montag. Fast alle der mindestens 18 Toten konnten laut Staatsanwaltschaft mit Hilfe von DNA der Angehörigen identifiziert werden. Stand Montag sind mindestens 48 Menschen bei dem russischen Angriff auf das Einkaufszentrum verletzt worden und 5 werden noch vermisst. In der Nähe von Lipzi in der Region Kharkiv gehen die Kämpfe unterdessen weiter. Seit die Invasoren dort vor knapp 3 Wochen eine Offensive begannen, steht das ukrainische Dorf nahe der Grenze zu Russland im Fokus. Laut Generalstab wurde am Montag ein russischer Angriff dort abgewehrt und man habe die Verteidigungslinien in der Region Kharkiv an einigen Stellen verbessern können. Zurückgedrängt wurden die russischen Angreifer bisher jedoch nicht.
Andrea Beer berichtete aus der Ukraine. Man kann leicht den Eindruck haben, die Europäische Union ist umgeben von Regionen, in denen blutige Konflikte toben. Wie sollte sich Europa da verhalten und schaffen es die Regierungen der 27 Mitgliedsländer tatsächlich mit einer Stimme zu sprechen? Das waren zentrale Fragen heute beim Außenministertreffen in Brüssel. Paul Vorreiter sagt uns mehr.
Es sind die beiden großen Krisen, die das EU-Außenministertreffen in Brüssel geprägt haben. Der Ukraine-Krieg und die zugespitzte Lage an der Grenze im Gazastreifen zu Ägypten. Bundesaußenministerin Baerbock appellierte, das humanitäre Völkerrecht zu achten und die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs zu einem Ende der Militäroffensive.
Diese vorläufigen Maßnahmen des IGHs, sie sind bindend und sie müssen natürlich befolgt werden. Wir erleben gerade das Gegenteil. Es gab weitere Raketen auf Tel Aviv von den Hamas. Und zugleich sehen wir, dass es kein Gewinn für Israels Sicherheit ist, dass keine Geisel freikommt, wenn jetzt Menschen in Zelten verbrennen.
Die EU-Außenminister haben bei ihrem Treffen auch ein Signal an Moskau gesendet. Rund 3,5 Monate, nachdem der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in einem russischen Straflager gestorben war, brachten die EU-Staaten eine neue Sanktionsregelung auf den Weg. Sie ermöglicht es, das Vermögen von Personen und Organisationen in der EU einzufrieren, die schwere Menschenrechtsverletzungen gegenüber der russischen Opposition begangen haben. Auch dürfen die Betroffenen nicht mehr in die EU einreisen. Zu ihnen zählen Richter, die an Verfahren gegen Nawalny beteiligt waren, oder der russische föderale Strafvollzugsdienst. Die Minister besprachen auch, wie die Ukraine weiter unterstützt werden kann. Dabei ging es unter anderem um
weitere humanitäre Hilfe. Dafür stellen wir weitere 60 Millionen Euro, insbesondere für den Osten der Ukraine, als Bundesregierung zur Verfügung.
Für mehr Kontroversen sorgt in Brüssel dagegen der Europäische Friedensfonds, eines der wichtigsten europäischen Instrumente für Militärhilfe an die Ukraine. Aus dem Fonds können sich Staaten teilweise ihre Waffenlieferungen an die Ukraine erstatten lassen. Bis 2027 sollen im Rahmen dieses Topfes 5 Milliarden Euro locker gemacht werden können, außerdem knapp 3 Milliarden Euro an Zinsgewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Mit diesem Geld soll bereits ab kommenden Monat der Kauf von Waffen und Munition ermöglicht werden. Ungarns Blockade steht jedoch dem Friedensfonds im Weg. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach daher von einer hitzigen Debatte.
I have 7 legal acts pending of approval in order to mobilize about 5.
Es liegen 7 Rechtsakte vor, die noch auf Zustimmung warten, um die 5 Milliarden Euro an Militärhilfen freizugeben. Diese Verzögerung äußert sich im Verlust von Menschenleben. Es ist kein finanzielles Problem.
It's not a financial problem. It's a problem of human lives.
Schon seit rund einem Jahr läuft der Streit mit Ungarn. Budapest begründet seine Blockade immer wieder unterschiedlich. Unter anderem damit, weil eine ungarische Bank auf einer inoffiziellen ukrainischen Kriegssponsorenliste zu finden sei, aber auch wegen Diskriminierung ungarischer Unternehmen in der Ukraine. Hinter den Kulissen vermuten Beobachter, dass Ungarn weitere EU-Gelder herausholen möchte, die wegen Korruption und mangelnder Rechtsstaatlichkeit blockiert sind. Außenministerin Baerbock hatte in Brüssel an Budapest appelliert, weitere Ukraine-Hilfen zu ermöglichen. Der Streit dürfte auch das darauffolgende Treffen der EU-Verteidigungsminister prägen.
Und wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Und auch da sind wir zunächst bei der Ukraine. Wie weit darf das Land gehen bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer? Darf die Ukraine auch Ziele auf russischem Gebiet angreifen? Und zwar mit Waffen, die die westlichen Partner geliefert haben. In vielen westlichen Hauptstädten wird über einen solchen Schritt derzeit diskutiert. Christoph Tietz.
Es ist ein Appell der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Ausführen müssten ihn die einzelnen Mitgliedstaaten. Die mit der Ukraine verbündeten NATO-Länder sind aufgerufen, Beschränkungen für die von ihnen gelieferten Waffen aufzuheben. Will heißen, die Ukraine soll auch mit Waffensystemen aus Deutschland und aus Partnerstaaten russische Ziele in Russland beschießen dürfen. Das hat die Parlamentarische Versammlung der NATO heute in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bei der NATO-Frühjahrstagung erklärt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg verweist dabei auf das Völkerrecht. Das Recht auf Selbstverteidigung schließt den Beschuss legitimer Ziele auch außerhalb der Ukraine ein, sagte Stoltenberg in Sofia. Der Erklärung mit dem Titel »Der Ukraine bis zum Sieg beistehen« stimmte laut NATO eine große Mehrheit der mehr als 200 Vertreter aus 32 Ländern zu. Hintergrund sind aktuelle Gebietsverluste der Ukraine in der nordöstlichen Region Kharkiv. Dort wird die Ukraine seit langem aus Russland heraus beschossen. Bislang verbieten Deutschland und andere westliche Alliierte der Ukraine aber, mit von ihnen gelieferten Waffen russische Stellungen und Nachschubwege jenseits der Grenze zu attackieren.
Zahlreiche Tornados in den USA richten derzeit massive Schäden an. Nina Barth.
Die Unwetterfront hat sich inzwischen in den Osten der USA verlagert. Mehr als 120 Millionen Menschen sind weiterhin von Unwettern bedroht. Das Nationale Sturmvorhersagezentrum warnt vor heftigen Tornados, extremem Hagel und Windschäden. Am Wochenende waren die Bundesstaaten Texas, Oklahoma, Arkansas und Kentucky besonders betroffen. Dort gab es mehrere Tornados. Häuser wurden zerstört, Bäume stürzten um, Autos landeten auf dem Dach. Die meisten Todesfälle wurden bisher aus Arkansas gemeldet. Dort starben mindestens 8 Menschen. In Texas kamen 7 Menschen ums Leben, darunter 2 kleine Kinder. Allein in Kentucky sind noch rund 180.000 Menschen ohne Strom. Die USA sind in diesem Jahr schon von ungewöhnlich vielen Tornados heimgesucht worden. Nach Angaben des Sturmvorhersagezentrums in Oklahoma liegt die Zahl der Wirbelstürme in den USA schon jetzt über 25% über der durchschnittlichen Anzahl.
In Genf hat die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation begonnen. Die WHO hat mit der Corona-Pandemie ja an Bedeutung gewonnen. Mit guter Zusammenarbeit tut sie sich aber schwer. Katrin Hondl.
Alle für Gesundheit, Gesundheit für alle ist das Motto des WHO-Jahrestreffens. Nur so richtig einig sind sich die Mitgliedstaaten gerade nicht. Die für diese Woche in Genf geplante feierliche Verabschiedung eines internationalen Pandemieabkommens fällt aus. Nach 2 Jahren Verhandlungen hat man sich nicht auf einen für alle akzeptablen Vertragstext einigen können. WHO-Generaldirektor Tedros bedauerte das vorläufige Scheitern, er sei aber zuversichtlich, dass es doch noch zur Einigung komme. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, so Tedros. Der Pandemievertrag müsse und werde kommen, meinte auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Genf. Umstritten ist unter anderem, wie künftig bei einer Pandemie medizinisches Schutzmaterial, Medikamente und Impfstoffe weltweit gerecht verteilt werden sollen. Lauterbach sieht da die reichen Länder in der Pflicht. Wir müssen bereit sein, sagte er, einen Teil dieser Materialien entweder billig oder gar kostenfrei abzugeben.
Die Bundesregierung will gemeinsam mit den baltischen Staaten die Digitalisierung in Europa vorantreiben. Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing hat dazu heute mehrere Ideen präsentiert, gemeinsam mit seinen Amtskollegen Philipp Eckstein.
Make it simple. Auf Deutsch, mach es einfach. Mit diesem Slogan ist ein kurzer Forderungskatalog überschrieben. Das Ziel, der Digitalstandort Europa soll gestärkt werden. Dafür einsetzen soll sich die nächste EU-Kommission, die nach der Europawahl gebildet wird. Veröffentlicht haben die Forderungen Digitalminister Wissing und seine Amtskolleginnen und Kollegen aus Estland, Lettland und Litauen. Die 4 Staaten haben sich zu einem, wie sie es nennen, Innovationsclub zusammengeschlossen. Die Idee, die baltischen Staaten haben viel Erfahrung bei digitalen Dienstleistungen. Deutschland hat in der Europäischen Union viel Gewicht. Gemeinsam möchte man also auf die europäische Gesetzgebung einwirken. Dabei geht es den 4 Staaten vor allem darum, für die Digitalwirtschaft gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Konkret bedeutet das weniger Bürokratie, mehr gemeinsame digitale Standards und ein leichterer Zugang auf Daten. Digitalminister Wissing, FDP, sagte, gerade bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder Quantencomputern brauche es mehr freien Markt und weniger staatliche Einmischung.
Und wir haben noch eine kleine Sensation heute Abend im Fußball. Bochum bleibt nach einem Elfmeter-Krimi in Düsseldorf in der ersten Bundesliga. Stefan Kaußen.
Was für ein Drama in Düsseldorf. Der VfL Bochum rettet sich nach einem 0:3 im Hinspiel doch noch. 3:0 in der regulären Spielzeit durch 2-mal Hofmann und 1-mal Stöger. Und dann gewinnt der VfL Bochum vor 51.500 Zuschauern in Düsseldorf das Elfmeterschießen mit 6:5. Fortuna Düsseldorf hat es nicht geschafft. Düsseldorf bleibt Zweitligist und Bochum rettet sich und bleibt in der Fußball-Bundesliga.
Und vom Fußball zum Geld. KI bleibt ein Antreiber an den Börsen, war auch heute wieder zu verfolgen, auch in Frankfurt. Melanie Böff.
Künstliche Intelligenz begeistert, versetzt die Märkte immer wieder in neue Höhenflüge. Nachvollziehbar, die Hoffnungen sind groß. Führend bei der KI sind bisher große Tech-Konzerne wie Microsoft, Google und Meta. Jetzt will ein Altbekannter aber auch was vom KI-Kuchen abhaben, nämlich US-Unternehmer Elon Musk. Der will mit seinem KI-Startup xAI nicht nur fortschrittliche KI-Systeme entwickeln, sondern offenbar auch einen Supercomputer bauen, der die KI entwickelt. Unterstützt. Dafür hat Musk jetzt in einer neuen Finanzierungsrunde 6 Milliarden Dollar frisches Kapital eingesammelt. Aber nicht nur bei Musk, sondern überall pumpen viele Investoren Geld in neue Startups. Das könnte den Konkurrenzkampf bei der KI noch härter machen. Unterdessen verlief der Handel am deutschen Aktienmarkt sehr ruhig. Enttäuschende IFO-Geschäftsklimadaten haben Anlegerinnen und Anleger nicht wirklich bewegt. Unternehmensnachrichten waren heute Mangelware. Dennoch Autowerte stützten den Leitindex. Der ging am Ende im Plus aus dem Handel bei 18.775 Punkten. Die kommenden Tage dürften dann mal wieder von der künftigen Geldpolitik bestimmt sein. Neue Inflationsdaten für Deutschland und Europa stehen an. Darauf blickt man gewohnt gespannt an den Märkten und hofft, dass die Zinswende nun aber wirklich kurz bevorsteht.
Melanie Böff mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Die Kommunalwahlen gestern in Thüringen, die gelten und galten als wichtiger Stimmungstest für die Landtagswahlen im Herbst. Und viele sehen vor allem die AfD in dem Bundesland mit großer Sorge. Die Partei hat große Zustimmungswerte, obwohl der Verfassungsschutz den Landesverband um Björn Höcke als gesichert rechtsextrem einstuft. Bei den Kommunalwahlen gestern nun hat die Partei auf jeden Fall nicht das Ergebnis eingefahren, das sie sich erhofft hat und das andere befürchtet hatten. Henry Bernhardt berichtet und er beginnt seinen Beitrag mit einer schon etwas älteren Wortmeldung.
Ich bin sicher, dieser Siegeszug der AfD im Osten kann nicht mehr gestoppt werden, weil die Zeit reif ist.
So hatte der Rechtsaußen- und Thüringer Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, noch vor Tagen prophezeit. Doch der Plan ist nicht aufgegangen. Keinen Oberbürgermeister, keinen Landratsposten konnte die Partei im ersten Wahlgang der Kommunalwahlen in Thüringen für sich gewinnen. Der Co-Landesvorsitzende Stefan Möller ist unzufrieden mit seinem dritten Platz bei der Wahl um das Oberbürgermeisteramt in der Landeshauptstadt Erfurt. Damit kommt er nicht in die Stichwahl in 2 Wochen.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht darüber. Auf der anderen Seite haben wir unser Ergebnis deutlich verbessert und für eine Metropolregion ist das Ergebnis auch im erwartbaren Bereich.
Dort, wo die AfD Kandidaten zur Oberbürgermeister- oder Landratswahl aufgestellt hat, kommt sie meist in die Stichwahl. Aber nur in einem Landkreis, im Altenburger Land, liegt sie nach dem ersten Wahlgang knapp an erster Stelle. Überall sonst liegen die Kandidaten von CDU und SPD bzw. eine Parteilose vorn und haben damit gute Ausgangspositionen für die Stichwahl in 2 Wochen. Mario Vogt, der Landesvorsitzende der CDU, ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Kommunalwahlen.
Also wir konnten leicht zulegen als CDU. Klar ist auch, dass die AfD Boden gut gemacht hat. Aber das Duell lautet CDU gegen AfD. Alle anderen Parteien haben verloren. Und ich bin erstmal froh, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Thüringer uns vertrauen.
In der Stichwahl in 2 Wochen hat die CDU die Chance auf 7 Landräte. 7 von 13. Die SPD hat ein Landratsamt bereits sicher, bei 3 weiteren ist sie ebenfalls in der Stichwahl. SPD-Chef und Innenminister Georg Mayer zeigt sich erleichtert.
Die SPD hat gut abgeschnitten, hat deutlich gemacht, dass wir eine kommunale Kraft sind, die drittstärkste kommunale Kraft. Und das ist schon mal die gute Botschaft und unterm Strich bin ich sehr zufrieden.
Die Chancen in den Stichwahlen stehen gut für CDU und SPD, zumal da, wo sie gegen die AfD antreten, da dort mit einer Solidarisierung jenseits der AfD zu rechnen ist. Dennoch ist die AfD stark in den Stadträten und Kreistagen vertreten. Mehr als jeder 4. Sitz ging an die vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei. Georg Mayer dazu.
Diese Partei, die hat keine Person, die hat kein Programm. Sie wird dann doch zu einem gewissen Anteil gewählt. Was dahinter steckt, da spielt die Bundespolitik eine Rolle. Die Unzufriedenheit, die allgemeine.
AfD-Chef Stefan Möller dagegen setzt auf die kommunalen Abgeordneten seiner Partei.
Ich gehe davon aus, dass wir da starke Zuwächse haben. Und dass wir mit diesen Zuwächsen auch ganz potent arbeiten können.
Ob sich die Brandmauer für die andere starke Kommunalpartei, die CDU, da immer halten lassen wird, da ist sich der CDU-Chef Mario Vogt noch nicht so sicher. Noch sind nicht alle Wahlkreise ausgezählt.
Das heißt erstmal, dass wir jetzt die Demut und den Respekt haben, das Wahlergebnis abzuwarten und dann uns das anzuschauen. Aber dass unsere Position kristallklar ist, dass es keine Koalition mit der AfD gibt.
Für die Linken sind die Kommunalwahlen eine bittere Enttäuschung. Sie hat gegenüber den letzten Wahlen thüringenweit etwa 40% ihrer Wähler verloren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt dort, wo es antritt, oft über 10%.
Und aus Thüringen gehen wir nochmal nach Berlin. Seit Wochen rumort es in der Ampelkoalition. Grund dafür sind die anstehenden Haushaltsberatungen. Finanzminister Christian Lindner hat seine Kabinettskollegen ja zu Einsparungen aufgefordert. Aber nicht alle wollen Geld sparen. Mehrere Ressorts planen sogar mit steigenden Ausgaben. Deshalb hat sich jetzt auch nochmal der Bundeskanzler eingeschaltet. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Erwartungsgemäß verlaufen die Gespräche für den Haushalt 2025 äußerst zäh. Die Steuereinnahmen für den Bund fallen im kommenden Jahr 11 Milliarden Euro niedriger aus als noch im Herbst geschätzt. Dabei fehlen schon jetzt mindestens bis zu 20 Milliarden Euro. Ungeachtet dessen wollen 5 Ministerien mehr ausgeben als eigentlich vereinbart, weshalb es nun Einzelgespräche geben soll. Zusammen mit dem zuständigen Finanzminister, dem Bundeskanzler sowie Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, bestätigte heute Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Und ja, es werden sich die drei und dann mit jeweils einem Ressort, einer Ressortchefin zu diesen Gesprächen treffen, immer mal wieder, um voranzukommen, damit wir dann Anfang Juli den Haushalt verfassungsgemäß aufstellen können.
Doch bislang zeigen die verantwortlichen Ministerinnen und Minister der Ressorts Außen, Entwicklung, Innen, Arbeit und Verteidigung wenig Bereitschaft, von ihren Forderungen abzurücken. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte die angemeldeten Ressortpläne deswegen als unseriös bezeichnet. Im ZDF erinnerte Lindner gestern Abend die Ampel zudem an die vereinbarte Zielsetzung.
Wir müssen bei einem Haushalt, der zur Verfassung und zur wirtschaftlichen Lage passt, rauskommen. Das ist das Ergebnis. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir die Kreditaufnahme begrenzen auf das, was die Schuldenbremse erlaubt. Alles andere wäre auch töricht, denn wir zahlen ja hohe Zinsen.
Doch das Arbeitsministerium hat einen Milliardenzusatzbetrag angemeldet, weil der in Aussicht gestellte Jobturbo für die Empfänger von Bürgergeld bislang nicht so recht zünden will. Hier geht es um gesetzlich festgelegte Verpflichtungen, während andere wie Innenminister Nancy Faeser, SPD, auf das veränderte Umfeld verweisen. Kürzungen bei den Sicherheitsbehörden seien mit ihr nicht zu machen, bekräftigte Faeser jetzt im Stern, was Lindner wiederum nicht gelten lassen will.
Jedes Ministerium hat ja von mir Ausgabeobergrenzen erhalten und die Kolleginnen und Kollegen müssen innerhalb dieser Grenze jetzt ihre Einzelpläne, ihre Ressortplanungen aufstellen. Dahinter hat sich der Bundeskanzler auch öffentlich gestellt.
Ein Sonderfall ist sicherlich das Verteidigungsministerium. Boris Pistorius, ebenfalls SPD, hat allein für das laufende Jahr einen Zusatzbedarf von 3,8 Milliarden und für 2025 von 6,7 Milliarden Euro angemeldet. Lindner ist offenbar durchaus zu Kompromissen bereit, wenngleich auch nicht in der Höhe der genannten Zahlen. Klare Rückendeckung bekommt Pistorius dagegen vom Haushaltspolitiker Andreas Schwarz, SPD. Im Deutschlandfunk meinte Schwarz:
Wenn wir sehen, was wir dieses Jahr geliefert haben und noch liefern wollen. Wenn wir sehen, dass der Krieg nächstes Jahr wahrscheinlich noch andauern wird und der Russe wird mit noch mehr Härte hier vorgehen, glaube ich, werden wir nicht drum herum kommen, auch unsere Hilfen weiter zu erhöhen. Und damit ist natürlich auch Geld notwendig. Das ist einfache Mathematik.
Was letztlich bedeuten würde, die Schuldenbremse mit Verweis auf eine Notsituation, Stichwort Ukraine-Krieg, erneut auszusetzen. Dazu ist der Finanzminister weiterhin nicht bereit, während inzwischen selbst aus der Union ähnliche Forderungen laut werden. Im Spiegel sagte jetzt der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der Krieg lasse sich nur mit Schulden gewinnen. Bislang hat die Bundes-CDU ein neuerliches Aussetzen der Schuldenbremse jedoch stets abgelehnt.
Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen. Das ist eine Entwicklung, die die Pflegeversicherung schon bald an ihre Grenzen bringen könnte. Davor hat heute Karl Lauterbach gewarnt, der Bundesgesundheitsminister. Tatsache ist, die Pflegekassen brauchen mehr Geld, aber der politische Wille für eine umfassende Reform, der fehlt offenbar. Aus Berlin, Uwe Jahn.
Der Druck in Sachen Pflege, etwas zu unternehmen, ist groß. Das weiß auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD.
Die Zahl der Pflegebedürftigen ist 2023 sehr stark gestiegen. Zum einen, wir haben demografiebedingt mehr ältere Menschen. Zum zweiten, zum ersten Mal ist es so, dass die Babyboomer auch pflegebedürftig werden, aber viele ihrer Eltern noch pflegebedürftig sind. Wir haben insgesamt einen sehr starken Trend und ich glaube, der könnte auch in den nächsten Jahren anhalten.
Dieser Trend zeigt, allein im Jahr 2023 sind in Deutschland 361.000 Menschen mehr pflegebedürftig als zuvor. Insgesamt sind wir bei rund 5 Millionen Pflegebedürftigen hierzulande. Tendenz steigend. Und der Finanzbedarf der Pflegeversicherung steigt mit.
Wir werden auf jeden Fall für die Pflegeversicherung eine Finanzierungsreform benötigen. Das werden wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr schaffen, weil wir haben gerade erst die Analyse gemacht, welche Möglichkeiten es alles gibt. Es muss gut vorbereitet sein.
Und dann gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten in der Koalition. Anlass für Kritik, zum Beispiel aus der Union, aber auch bei Verena Bentele vom Sozialverband VdK, die jede Menge Handlungsbedarf im Pflegebereich benennt.
Es braucht dringend eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Es braucht dringend ein Budget für Pflege, in dem die Leistungen einfach zu erlangen sind. Und es braucht ganz dringend eine Zusammenlegung der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung.
Was mit der FDP kaum zu machen sein dürfte, fügt Bentele noch an. Spricht man mit Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat, wird deutlich, sie meint, dass Lauterbach zwar allerhand angeschoben hat, aber genug ist es ihr nicht. So hat er die Leistungen für pflegende Angehörige ausgeweitet, damit sie der Belastung länger standhalten können. Aktuell bereitet Lauterbachs Ministerium ein Gesetz vor, das den Pflegekräften mehr Kompetenzen geben soll und damit den Beruf attraktiver macht. Es ist eben zu lange zu viel liegen geblieben, findet Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat.
Die Misere, in der wir jetzt stecken, das hat nicht diese Bundesregierung zu verantworten. Das ist die Aneinanderreihung der Bundesregierung der Vorjahre und aus der jetzigen, heutigen Sicht verfehlten Gesundheitspolitik.
Auch deshalb müsste diese Gesundheitspolitik sich eigentlich beeilen. Schon jetzt fehlen weit über 100.000 Pflegekräfte. Der Handlungsdruck ist enorm, das wissen alle Beteiligten, auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Das muss weiter bearbeitet werden von dieser Regierung, von jeder nächsten Regierung und von allen in Verantwortung in Kommunen, Land, Bund und darüber hinaus. Und daran hat der Minister heute noch mal erinnert und ist auch richtig so.
Papua-Neuguinea, ein Inselstaat im Pazifik nördlich von Australien. Das ist eine Region, die nicht oft vorkommt in den Nachrichten. Am vergangenen Freitag hat es dort nach schweren Regenfällen einen gewaltigen Erdrutsch gegeben. Ein ganzes Dorf ist im Schlamm versunken. Heute nun eine erste schockierende Bestandsaufnahme. Mehr als 2000 Menschen wurden dabei verschüttet. Jennifer Johnston.
Die Verzweiflung ist groß unter den Menschen am Unglücksort. Barfuß, mit Schaufeln, Stöcken oder bloßen Händen buddeln sie nach ihren Angehörigen und Freunden. Evit Kambu hat vermutlich ihre gesamte Familie bei dem Erdrutsch verloren, erzählt sie der Nachrichtenagentur Reuters. Ich vermisse 18 Familienmitglieder. Sie liegen unter dem Geröll und der Erde, auf der ich stehe. Ich danke allen, die gekommen sind, um zu helfen. Aber ich kann die Leichen nicht bergen, also stehe ich hier hilflos herum. Die meisten Häuser sind 6 bis 8 Meter tief unter dem Geröll begraben. Es bräuchte schweres Gerät wie Bagger, um Leichen oder mögliche Überlebende zu bergen. Der Einsatz von schwerem Gerät sei jedoch bei der Bevölkerung umstritten, erzählt Serhan Aktoprak, Chef der Internationalen Organisation für Migration. Auch wenn dahinter eine gute Absicht steckt, die Bewohner wünschen sich, dass die Körper so gut wie möglich erhalten bleiben. Das Gebiet, wo die Erde am Freitag ins Rutschen gekommen ist, ist abgelegen und schwer zugänglich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erde weiter in Bewegung sei.
The land is still sliding. Rocks are continuing to fall.
Das Land rutscht weiter, die Felsen stürzen weiter ab. Und was noch schlimmer ist, unter den Trümmern fließt Wasser. Wir befürchten also, dass dieser Schlamm den Boden in eine Rutschbahn verwandeln kann.
We fear that this mud can turn the ground into
eine Gefahr für Rettungsteams und mögliche Überlebende. Zum Zeitpunkt des Unglücks haben sich vermutlich mehr als 2000 Menschen in den Hütten aufgehalten. Das sind Schätzungen örtlicher Behörden. Sie seien lebendig begraben worden, schreibt der Nationale Katastrophenschutz in einem Brief an die Vereinten Nationen. Damit wäre die Zahl der Toten möglicherweise deutlich höher als am Wochenende zunächst angenommen. Die Hoffnung der Rettungskräfte, unter der teils 8 Meter dicken Geröll- und Schlammschicht noch Überlebende zu finden, schwindet. Die Zeit arbeite gegen sie, mehr als 3 Tage nach dem Erdrutsch. Die USA, Frankreich, China und Australien haben Papua-Neuguinea ihre Hilfe angeboten. Doch Zufahrtsstraßen sind verschüttet. Die Hauptstraße in die Region sei komplett blockiert, heißt es im Schreiben des örtlichen Katastrophenschutzes.
Jennifer Johnston berichtete. Und zum Abschluss dieser Sendung noch die Presseschau, der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Zusammengestellt von Tobias Zien, Sprecherin ist Nina Lentfür.
Die Kommunalwahl in Thüringen bestimmt die Kommentarspalten in den Zeitungen. Die AfD kommt zwar fast überall dort, wo sie zu Landratswahlen angetreten ist, auch in die Stichwahlen. Und doch ist sie dort in der Regel sehr weit von der absoluten Mehrheit entfernt, stellt die Thüringer Allgemeine aus Erfurt fest und schreibt: Ein Dämpfer ist das also allemal. Die Freie Presse aus Chemnitz kommentiert, der Traum von der absoluten Mehrheit, den die AfD in Thüringen zeitweise hegte, ist in weite Ferne gerückt. Und viele Bürgermeister wurden im ersten Wahlgang wiedergewählt. Etliche Wähler vertrauen den Politikern, denen sie schon mal ihre Stimme gegeben haben. Ein wenig Hoffnung bleibt. Der Tagesspiegel aus Berlin hält ein Aufatmen für unangebracht. Der CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl Mario Vogt sprach von einem guten Tag mit vernünftigen Entscheidungen für Thüringen. Ernsthaft? Nein, der Wahlsonntag war kein guter Tag für Thüringen. Es gibt keinen Grund zur Erleichterung. Im Gegenteil. Die Süddeutsche Zeitung bilanziert: Die AfD in Thüringen ist eine nachgewiesen rechtsextreme Partei. Ihr Frontmann Björn Höcke darf als Faschist bezeichnet werden. Und nur wenige Tage vor der Wahl wurde auch die Junge Alternative, die Nachwuchsorganisation der AfD, vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. All das hielt jedoch fast ein Drittel der Wähler in Thüringen nicht davon ab, dieser Partei ihre Stimme zu geben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert: Höcke, ein Rechtsextremist. Egal. Kra, ein geschichtsvergessener Prolet. Egal. Liebe Dienerei nach Moskau und Peking. Egal. Verbindungen zu den Reichsbürgern. Egal. Das macht auch diese Wahl, obgleich in den Kommunen ganz andere Themen anliegen, zu einer Ihr-könnt-uns-mal-Wahl. Die Badische Zeitung aus Freiburg moniert: Thüringen ist ein demokratischer Sanierungsfall. Und nicht nur Thüringen. Wehret den Anfängen, wurde verpasst. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist 2023 bundesweit deutlich stärker gestiegen als von der Bundesregierung erwartet. Der Südkurier aus Konstanz unterstreicht: Die Zahlen mögen in ihrer Höhe überraschen, doch neu ist das Problem keineswegs. Seit Jahren drückt sich die Politik vor tiefgreifenden Reformen, die so dringend nötig wären. Da bildet auch die Ampelregierung keine Ausnahme. Und die Neue Osnabrücker Zeitung beklagt: Umso fataler, dass die politischen Lager sich weiter kompromisslos zeigen. Mehr private Zusatzversorgung fordert das konservativ-liberale Lager. Links der Mitte träumt man noch immer von einer Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Niemand will lösungsorientiert von seiner Position abrücken. Die Zukunft der Pflege muss eines der beherrschenden Themen im kommenden Bundestagswahlkampf sein.
Das war die Presseschau und das war das Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war Tobias Armbruster.